Engagement ist erste Bürgerpflicht.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, mittlerweile der 26. Folge von Erster Bürgerpflicht, dem Podcast der Operation Heuss zur Verteidigung der liberalen Demokratie. Heute wieder in voller Besetzung und dieses Mal sogar mit zwei Gästen. Da kommen wir aber gleich drauf zu sprechen. Wir wollen uns heute, wie angekündigt, zum zweiten Mal mit der sogenannten letzten Generation beschäftigen. Beim letzten Mal hatten wir etwas provokant die These in den Raum gestellt, letzte Generation, Identitäre von links, und haben dafür teils schärfere Zuschriften, zustimmende Zuschriften bekommen. Und es ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen, eine Debatte damit anzustoßen. Heute wollen wir das Ganze dann nochmal etwas vertieft betrachten. Dieses Mal dann auch mit Gästen. Christoph, wen haben wir uns denn eingeladen?
Ja, moin, Benjamin. Und schön, dass es auch mal wieder gemeinsam klappt. Wir haben heute, wie ich finde, zwei wirklich tolle Gäste, weil sie beide Experten zum Thema sind, ganz unterschiedlich draufschauen. Ja, ganz viele Neuigkeiten eigentlich heute, wenn man so will. Das erste ist Maria Christina Nimmerfroh. Ich sage jetzt erstmal moin.
Hi.
Maria Christina ist selbst politisch aktiv, war Bürgermeisterkandidatin in ihrer Heimatgemeinde und wurde da dann auch unter anderem von den Grünen unterstützt. Ist also jetzt irgendwie niemand, wo man sagen kann, die kann mit grünen Bewegungen oder grünen Anliegen so gar nichts anfangen. Im Hauptberuf ist sie aber Wirtschaftspsychologin und liebe Maria Christina, du forschst auch zur letzten Generation, hast dich damit intensiv beschäftigt und warst dort auch bei Trainings dabei, bei Kampagnentrainings, hast also diese Leute auch erlebt, warst unter denen, hast dir angehört, was da so gesagt wird, und hast dich auch mit den Strukturen beschäftigt. Insofern freuen wir uns wirklich sehr, zu hören, was dir da so untergekommen ist, was du da so gelernt hast und was du uns dazu erzählen kannst.
Das mache ich sehr gerne. Ich muss dich ganz kurz korrigieren. Es war nicht meine Heimatgemeinde, in der ich als Bürgermeisterkandidatin kandidiert habe, aber auch eine schöne Gemeinde, die Stadt Griesheim im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Und ich wurde tatsächlich nur von der FDP und von den Grünen unterstützt. Also die haben sich echt in einer Gemeinschaft da zusammengetan. Und ja, wie man an meinem Beruf sehen kann, ich bin nicht gewählt worden. Und mit der letzten Generation beschäftige ich mich seit einigen Monaten. Und deutlich über meine eigene Teilnahme an Trainings hinaus habe ich die interne und externe Kommunikation ausgewertet. Also tatsächlich nach qualitativen und quantitativen Methoden und dadurch eben Strukturen, Ausrichtungen, internationale Vernetzung, die Zusammenarbeit ineinander, die Arbeitsweise, wie ich finde, bis zum heutigen Tag recht tief analysieren können.
Das wäre auch etwas, liebe Maria Christina, was vielleicht der Michael Lühmann, unser zweiter Gast, auch getan hätte. Du warst nämlich unter anderem wissenschaftlicher Mitarbeiter am Göttinger Institut für Demokratieforschung, auch als Redakteur für Indes, Zeitschrift für Politik und Gesellschaft, unterwegs, also auch in diesem ganzen Bereich Demokratietheorie und soziale Bewegungen mit Sicherheit firm. Dafür, weiß nicht, ob dir das so bewusst ist, aber deswegen haben wir dich heute nicht eingeladen, lieber Michael, sondern du bist seit 2022, im Herbst waren ja hier in Niedersachsen Landtagswahlen, bist du Abgeordneter für die Grünen und auch ansonsten kommunalpolitisch an verschiedenen Stellen aktiv, also wirklich engagierter Politiker. Und warum wir dich angefragt haben, uns auch sehr freuen, dass das geklappt hat, war natürlich, weil du eben letztendlich die sehr kritische Äußerungen zur letzten Generation wiederum selbst kritisiert hast und auch jetzt zum Beispiel vor kurzem bei einer Solidaritätskundgebung für die letzte Generation war. Und wir freuen uns wirklich, dass du dich da heute dem Gespräch stellst und wir verstehen können, wie du darauf schaust. Und deswegen herzlich willkommen auch nochmal von dieser Stelle, lieber Michael Lühmann.
Ja, moin. Genau, ich kann ja kurz was dazu sagen. Ja, ich habe auch mal als Bürgermeisterkandidat kandidiert. Damit habe ich angefangen, allerdings nur unterstützt von den Grünen, wobei wir hier eine wirklich sehr liberale, im guten Sinne liberale FDP im Ort haben. Ich glaube, Konstantin Kuhle hier auch ein bisschen über Göttingen hinaus bekannt. Also das ist eine einfachere FDP als vielleicht der Heimatverein von Herrn Gubicki. Genau, jetzt bin ich im Parlament und das ist ja eigentlich auch nur so, ich bin ja so ein bisschen als Seiteneinsteiger da reingerutscht, deswegen ist man da nicht ganz so schnell, dass man seine wissenschaftliche Sicht auf die Dinge plötzlich ablegen kann. Und ich bin von Haus aus Historiker und Politikwissenschaftler, habe mich lange Zeit mit grüner Bewegung, grünen Ideen beschäftigt, auch mit Rechtsextremismus, mit linker Militanz auch. Und bei mir ist so, was mich aufgeregt hat, war diese plötzliche Aufregung, also diese ahistorische Aufregung über eine Bewegung, die nun wirklich alles andere als gefährlich oder brutal oder weiß ich nicht, die Menschen völlig verstörend vorgeht, wenn man das mal, und das vielleicht zuerst mal als erster Referenzpunkt, wenn man das vergleicht mit den Schlachten um Grunde, um Brockdorf. Und im Vergleich zur Anti-AKW-Bewegung, die wir in der Bundesrepublik auch gesehen haben, sind, glaube ich, die Aktivisten der letzten Generation eher schon zu harmlos, zu zahm. Auf jeden Fall sind die Wahl ihrer Mittel ja doch so, dass sie Staat nicht angreifen. Ja? Sie greifen natürlich in das Leben der Menschen ein, aber sie greifen Staat an sich nicht an. Das ist das völlig anderes, als wir in Brockdorf und Krone bei den Schlachten gesehen haben, die militärisch geführt wurden. Übrigens von Leuten gesteuert, die heute feste Demokraten sind und die größten Verteidiger der Demokratie. Leute wie Füchs, wie Trittin, also diese ganze K-Gruppen-Leute, die dort in diesen Kämpfen involviert waren oder in die Vorbereitung involviert waren, sind heute die härtesten Verteidiger der Demokratie. Das ist eine ganz klassische Geschichte übrigens der Bundesrepublik, dass Klimaaktivismus in die Demokratie führt und nie aus ihr heraus. Und das Zweite ist, und das ist für mich entscheidend, und da bin ich jetzt ganz Demokratieforscher, der in die Politik gegangen ist, für mich ist es bei der Bewertung entscheidend, deswegen fand ich diesen Vergleich mit den Identitären so schwierig, wie verhalte ich mich zu Artikel 1 Absatz 1 Satz 1 unseres Grundgesetzes? Wie stehe ich zur Menschenwürde? Das ist für mich ganz entscheidend, wenn ich mir Protest, gesellschaftlichen Protest in welcher Form auch immer angucke, und da bin ich bei der letzten Generation ganz klar der Meinung, die wollen, dass man das, was in unserer Verfassung steht, was das Bundesverfassungsgericht uns mit dem Klimaurteil mitgegeben hat, was uns die Verträge von Paris sagen, die wollen, dass das umgesetzt wird und die machen da Druck drauf und das ist das Wesen von Bewegung und von Protestbewegung, dass die Druck so machen, dass es nicht Samstag Nachmittag auf dem Sofa einen nicht stört, sondern dass es einen schon auch im Alltag gibt.
Maria Christina, für dich als Psychologin, die auf diesen ganzen Komplex schaut, auf soziale Bewegungen. Wir wollen jetzt mal den Vergleich mit den Identitären noch ein bisschen nach hinten schieben. Da kommen wir nochmal drauf. Aber wenn du jetzt diesen Vergleich hörst mit der Anti-AKW-Bewegung und eben auch dann der Entwicklung, dass viele der prominenten Köpfe dann später wirklich auch zu Protagonisten der modernen, liberalen, bundesrepublikanischen Demokratie geworden sind. Ist das für dich jetzt irgendwie ein Vergleich, der funktioniert oder hinkt der eher? Und kannst du dich dieser Lesart anschließen?
Also ich teile die Analyse, dass die Unterschiede zwischen diesen Bewegungen extrem groß sind. Für mich haben die außer der Grundausrichtung, die sich mit damals Umweltpolitik oder Umweltschutz, heute in der veränderten Nomenklatur in Richtung Klimaschutz, Klimaveränderung und Klimakatastrophe bewegt, eigentlich nicht so viel miteinander zu tun. Die wesentlichen Unterschiede sind aus meiner Sicht einmal der Partizipationsgedanke innerhalb der Bewegung. Die Anti-AKW-Bewegung, wenn ich die mal so zusammenfassen darf, waren klassische Bewegungen aus dem linken Spektrum, was auch Partizipation, Blick auf Gesellschaft und Ähnliches angeht. Die letzte Generation ist eine von oben geführte Organisation, wo es keine Partizipation oder andere Bereiche gibt. Der nächste Unterschied ist der Organisationsgrad. Die Anti-AKW-Bewegung kann man aus heutiger Sicht sicherlich als Graswurzelbewegung von Engagierten vor Ort, die sich zusammengeschlossen haben aus der gemeinsamen Sorge um die umweltpolitische Situation begreifen. Das ist bei der letzten Generation nicht der Fall. Sie sind von oben gesteuert. Also die Menschen, die den Kern der Bewegung bilden seit Ende 21, Anfang 22, sind von der Dachorganisation praktisch ausgesucht und angelernt worden. Ich spitze das mal zu und sage, dass diese Organisation gar nicht in Deutschland entwickelt worden ist, sondern dass der Großteil dessen, der wir sehen, das kommt aus dem Ausland. Das muss jetzt nicht zwingend schlecht sein, aber das unterscheidet sie von mir, von meiner meiner Sicht aus gesehen extrem deutlich von den anderen Formen. Das betrifft auch die Struktur und die Finanzierung. Wir haben hier einen extrem starken externen Finanzier. Wir haben auch ein sehr geringes zivilgesellschaftliches Engagement, was auf Ehrenamt basiert. Insofern ist diese NPO wirklich ganz anders zu betrachten als die, die ich in den letzten Jahrzehnten mir angesehen habe. Also die umweltpolitische Idee ist sicherlich dieselbe und die Sorge um die Zukunft verbindet diese Organisation. In vielen anderen Bereichen, eben auch in denen, die ich gerade genannt habe, sehe ich ausgesprochen wenig Parallelen. Und das führt auch dazu, dass wir heute sehr geringe Vernetzungsergebnisse zwischen diesen Bewegungen haben. Wir kommen ja sicherlich auch noch dazu.
Ja, ein paar Sachen ändern sich oder haben sich verändert und ich glaube, dass es vor allem im Umfeld, im mediales Umfeld, im Kampagnenumfeld, eine Logik von wie ich in Medien vorkomme, in welchen Medien ich vorkomme und dass ich das steuern muss. Das wissen eigentlich alle Bewegungen heutzutage und diesen Professionalisierungsgrad, den hat natürlich die letzte Generation anders als die Anti-AKW-Bewegung. Aber ich warne dringend davor zu glauben, dass die Anti-AKW-Bewegung einfach eine ungesteuerte Graswurzelgeschichte war. Dort gab es natürlich massivste Einflussnahmen von kleinen elitären K-Gruppen, Zirkeln, die gesagt haben, wie man in Brockdorf, wie man in Krone vorgeht. Die haben natürlich auch eingesammelt und das war eine andere Zeit, in der die Friedensbewegung und was weiß ich was, es gab so viele Bewegungen auf der Straße, das war eine andere Form des sich Einbringens, vielleicht noch eher vergleichbar mit den Fridays for Future Demos oder sowas, aber dass der internationale Vernetzungsgrad, das Finanzierungsfragen, das wie komme ich in Medien und wie komme ich dort vor, wie produziere ich das perfekte Bild für Insta und für wie die perfekte Verkürzung für Twitter, das spielt natürlich heute eine Rolle, ansonsten findet man nicht mehr statt. Das ist, glaube ich, auch ein Lerneffekt gewesen. Ich kenne meine Lieblingsgeschichte von der letzten Generation, Leuten, die vorher woanders waren, die haben in einem Supermarkt, haben die containert und haben dieses ganze Zeug, was sie aus den Containern hinten geklaut haben, vorne den Menschen in die Hand gedrückt und haben dann die Polizei gerufen und sich selbst angezeigt. Und die Polizei kam dann und hat diesen ganzen Kram wieder in die Container geworfen. Eine super Botschaft, richtig gut. Wie falsch ist dieses Verbot von Containern? Es hat nur keiner drüber berichtet. Und das ist ein Effekt, das macht was mit den Menschen. Und sie kommen dann an Punkte, wo sie sagen, wir müssen unsere Strategien und auch unsere Außenwirkungen und auch wie wir das machen, anders darstellen. Das halte ich aber für prinzipiell nicht problematisch oder nicht problematischer als es als andere Kampagnenformen, die wieder anders funktionieren. Greenpeace hat auch einen sehr starken Kampagnenorientierung, auch straff durchorganisiert und trotzdem erreichen sie ja was.
Also es geht mir auch nicht darum, einzelne Maßnahmen oder Aktivitäten als problematisch darzustellen. Das ist weder meine Aufgabe noch mein Ziel. Also nicht mein Job zu sagen, die AKW-Bewegung war besser oder schlechter als irgendwelche andere. Ich bin gefragt worden nach den Gemeinsamkeiten und die sehe ich als durchaus gering an. Denn das, was wir hier besprechen oder das, was wir hier als Phänomen haben, passt eben auch nicht zu anderen Formen des zivilgesellschaftlichen Engagements, dass überall eine Professionalisierung stattfindet, ist klar, ne, dass wir überall die kleinen Vögelchen sehen und entsprechend andere mediale Aufbereitungen haben als kopierte Flugblätter, die aus Matrizen kommen. Das versteht sich von selber. Was glaube ich aber auch ein großer Unterschied, das was aus meinen Analysen ein starkes Missverhältnis hat von öffentlicher Wahrnehmung und ständiger medialer Präsenz, die ich in keiner Form kritisieren möchte. Ich habe auch eine gewisse Hochachtung davor, als Marktpsychologin innerhalb von 14 Monaten eine ungestützte Markenbekanntheit von 100% zu erreichen. Da wäre mancher Konzern froh drum. Aber auf der anderen Seite eine deutlich geringere Akzeptanz in der Bevölkerung und auch in der Kernzielgruppe der jungen Menschen. Das hat man auch an den Solidarisierungszahlen und Demonstrationen gesehen. Und auch, also wenn ich das mal zuspitzen darf, wir haben in Berlin eine breite Protestbewegung der letzten Generation gehabt, begleitet durch einen irrwitzigen mediale Präsenz. Ja, jetzt wird Berlin lahmgelegt. Und die haben deutlich weniger Leute über die ganzen Wochen auf die Straße gebracht, als einmal in Lützerath über den Acker gelaufen sind. Und das zeigt für mich auch, dass wir hier ein Missverhältnis haben zwischen öffentlicher Wahrnehmung und tatsächlich Akzeptanz aus der Bewegung heraus. Es handelt sich nicht um Kritik, sondern mein Job ist es auch, auf die Zahlen zu gucken. Ich betrachte ja auch die internationalen Zahlen von Just Stop Oil, Extinction Rebellion, Niederlande, Declare Climate, irgendwas in Amerika, muss ich gerade mal nachgucken. Ich gucke mir die auch alle an. Und wenn die letzte Generation tatsächlich diese Generation repräsentiert, dann finde ich keinen Widerhall, weder in meinen eigenen Untersuchungen, noch in der Medienberichterstattung, noch in den selbstberichteten Aktivistenzahlen, die intern kommuniziert werden, die diese Breite in der Generation als Stimmung wiedergibt.
Ja, ich fand das sehr spannend, auch nochmal darauf hinzuweisen, Maria Christina, dass beispielsweise die letzte Generation ja international sehr gut verletzt ist. Es gibt ja dieses breite Bündnis und vor allem auch eine internationale Erklärung, auf die wir im letzten Podcast mal einen Blick geworfen hatten, auch auf die Rhetorik, die dahinter steckt. Es ist sowas wie eine quasi pseudoreligiöse Botschaft, die dort in Teilen auch transportiert wird, so eine Suche nach Erlösung in gewisser Art und Weise. Und eine Person, die natürlich auch im Umfeld der letzten Generation jetzt häufiger genannt wurde, auch von Investigativjournalisten, wurde ja nachgewiesen, dass einige der Köpfe der letzten Generation beispielsweise im Austausch mit Roger Hallam waren, der selbst von Extinction Rebellion Deutschland als Persona non grata bezeichnet wurde, weil er eben ein aggressiver Holocaust-Leugner ist, der beispielsweise den Holocaust nur als einen weiteren Scheiß betituliert hat, sorry für das vulgäre Zitat, und der selbst nach der ersten Distanzierung bis heute solche Vergleiche anstellt. Also welche Rolle spielen solche Personen dann auch für das Selbstverständnis dieser Gruppe? Und ist es pure Naivität, dass diese Gruppe mit solchen Personen quasi in Kontakt steht, weil das gemeinsame Ziel einen eint? Oder ist es Naivität, dass man Personen wie Hallam, wie Noam Chomsky und auch aus Siegen beispielsweise Helge Peukert, ein Degrowth-Professor, der auch sehr radikale Ansichten vertritt, so als quasi Botschafter dann auch nutzt oder als Quellen der Inspiration?
Wenn ich darauf antworten darf, ich habe da die Person von Roger Hallam intensiv untersucht, der ja auch über seinen YouTube-Podcast und über viele Bereiche erreichbar ist. Ich möchte an der Stelle kurz korrigieren, es handelt sich nicht nur um einen inhaltlichen Austausch zwischen der letzten Generation und Roger Hallam, sondern das ist wirklich eine enge Zusammenarbeit und viele Dinge von Roger Hallam, was auch die Grundsätze der Organisation, auch der Dachorganisation von A22 und dem Geldgeber oder Hauptgeldgeber des Climate Emergency Funds angeht, kommen aus der Feder von Roger Hallam. Die haben sich nicht nur mal online getroffen und nett miteinander gesprochen. Ich habe eine Reihe von Meetings-Aufzeichnungen selber analysiert, wo Roger Hallam entweder die Sitzungen leitet oder in seinen eigenen Podcasts explizit auf Personen der letzten Generation hinweist. Die sitzen zusammen in Entscheidungs- und Planungsgremien des A22-Netzwerks. Die sind nicht zufällig zusammen. Und der Einfluss von Roger Hallam auf die letzte Generation sieht man sehr deutlich darin, dass sein Duktus, der in seinen Äußerungen zum Ausdruck kommt, sehr stark auch in die Grundsätze, in die Framings und in die Narrative, so nennt das die letzte Generation selbst, auch Einfluss gefunden hat. Also nach meinen Analysen handelt es sich um einen der Haupteinflussgeber in inhaltlicher Form auf die Arbeit der letzten Generation, auch auf die praktische Kampagnenarbeit. Seine Überlegungen zur Mobilisierung und zur Rekrutierung, also ich würde es als Rekrutierung bezeichnen, die letzte Generation nennt das Mobilisierung, kommen alle von Roger Hallam. Und ich gehe davon aus, dass er durch die Zusammenarbeit mit der Geschäftsführerin vom CEF genau das auch an die Mitgliedsorganisationen vermittelt. Also auch er vertritt auch, also ganz banalerweise vertritt er in den internen Meetings auch die Art, wie die Abrechnungen mit dem CEF stattfinden, nämlich auf der Veranstaltung Ebene und nach Marketingaktivitäten und Personenzahl aufgeschlüsselt. Wie die international zusammenarbeiten, müssen die alle selber wissen. Ich will das nicht kritisieren, nur das ist kein Netzwerk auf Augenhöhe. Da geht es um Geldgeber und Empfänger von Kampagnenmaterial. Ja, das ist kein Netzwerk, wo sich 5 Organisationen zusammensetzen und sagt, wo läuft's dann am besten. Also Austausch ist hier ganz stark in Frage zu stellen. Hier ist eine ganz klare Einflussnahme. Und für Roger Hallam sind einige Aktivisten, ich will jetzt keine Namen nennen, das jetzt auch von denen keinen vorführen, die werden in seinen Veröffentlichungen werden explizit heroisiert mit ihrer enormen Öffentlichkeitswirkung, die sie erreicht haben. Es ist also nicht nur ein Austausch darüber, wie man es machen könnte.
Michael, also ich glaube, ich verrate jetzt nicht zu viel, wenn ich sage, du bist jetzt kein Fan von Roger Hallam. Jetzt will ich dir einfach auch mal die Chance geben, damit das niemand irgendwie auch falsch versteht. Wenn du zu so einer Veranstaltung gehst, Solidarisierung mit letzte Generation, das war jetzt erst vor kurzem, das war auch nach diesen strafrechtlichen Verfolgungen, den Hausdurchsuchungen etc., wo man sagen muss, also zumindest, ich kann das für Benjamin und mich sagen, wo wir auch sehr kritisch einfach draufschauen, wie der Staat sich dagegenüber dieser Gruppierung verhalten hat. Die mussten ja auch an manchen Stellen zurückrudern. Da ist es aus einer bürgerrechtsliberalen Sicht, glaube ich, hochproblematisch, was da passiert ist. Aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was dazu sagen. Wo stehst du im Verhältnis zur letzten Generation? Was verteidigst du? Was verteidigst du nicht? Und vielleicht kannst du auch ein bisschen was zum Verhältnis Grüne zur letzten Generation sagen, weil auch das ist ja durchaus, glaube ich, für euch eine Herausforderung.
Darf ich vorab noch kurz was hinterher schießen, dass eben gerade Umwelt- und Klimaschützer weltweit auch zu einer gefährdeten Gruppe gehören. Das gilt jetzt nicht unbedingt für die Aktivisten der letzten Generation, die in Deutschland ja bisher jetzt noch nicht mit wirklich extremer körperlicher Gewalt konfrontiert waren von staatlichen Organen. Aber weltweit gibt es eben über 220 Morde an Klima- und Umweltaktivisten in den letzten Jahren. Also das hat trotzdem über die deutschen Grenzen sogar Wellen geschlagen. Und das ist auch was, was eben aus bürgerrechtsliberaler Tradition schon auch zu denken geben muss. Auch wenn wir natürlich noch nicht wissen, was die zuständige Staatsanwaltschaft dazu getrieben haben könnte, tatsächlich so vorzugehen.
Ja, eine ganze Menge Punkte. Ich versuche es mal ein bisschen zu sortieren. Also das eine ist, das war in dem Moment, wo diese Razzia kam, war für mich, der Punkt war drüber, der war deutlich drüber. Also wir haben alles Mögliche erlebt, von Terrorismusvergleichen, von RAF, was ja immer ein bisschen absurd ist, weil die deutsche Kontinuitätsgeschichte schlechthin ist der Rechtsterrorismus, niemals der Linke. Die RAF ist die Ausnahme in der bundesrepublikanischen Geschichte. Das ist schon einigermaßen absurd und da sieht man, wo das auch so ein bisschen herkommt. Trotzdem ist das etwas, wo man sich nicht automatisch gleich zu bekennt. Ich glaube, das gibt auch bei uns in der Partei durchaus eine Debatte darüber. Also diese prinzipielle Zustimmung zu Klimaaktivismus ist vorhanden. Ich glaube, es ist eher eine Kritik an der Form, die dort stattfindet. Die gibt es in unserer Partei unterschiedlich stark ausgeprägt. Aber genau solche Geschichten, wo der Staat völlig über Gebühr zuschlägt, also mit einem Paragraphen, der eigentlich für Mafia, für Menschenhandel, für Terrororganisationen im Bewaffnungsprozess gedacht ist, dass man mit so einem Ding da losgeht, dass man mit Waffen in Schlafzimmer eindringt von Leuten, die unbewaffnet sind und man weiß das auch. Alles in dem Kontext Reichsbürgerideologie und Reichsbürgerputschpläne und, muss man ja auch immer, in Deutschland wird ja gerne das Hufeisen dann wieder gerade gerückt, wenn es zu viel rechts passiert ist. Da muss man links auch mal wieder ein bisschen was sortieren. Das stört mich, diese vollkommene übertriebene Aufgeregtheit gegenüber ein paar Klimaaktivisten. Was wir immer haben, und das vielleicht ein bisschen zur Einordnung, im Klimaaktivismus, und das auch das ist nichts Neues, gibt es immer einen Hang zur Apokalypse, zum vollkommenen Übertreiben, zum Wegdriften aus Denkzusammenhängen und noch Ratio, ja, also das, wir haben, wenn man 1983 manche Passagen im grünen Umfeld liest, manche Leute liest, die sich dort geäußert haben, da wird einem Himmelangst und Bange und man ist nur froh, dass diese Leute sich auch wieder aus der Bewegung haben rausdividieren lassen. Also das ist bei den Grünen mit Sicherheit, wir hatten am Anfang mit Springmann hatten wir völkische Demeterbauern da drin, wir hatten Apokalyptiker drin, die quasi Ende der 80er Jahre schon den letzten Baum haben sterben sehen. Und natürlich auch immer so eine Geschichte von Bevölkerungskontrolle und all diesen völlig verrückten und bekloppten und gefährlichen Ideen. Das hat man immer in Umweltbewegung und in Klimaschutzbewegung, weil die dazu neigt, natürlich in gewisser Form eine Apokalypse zu sehen, vor der sie warnt. Das gehört mit dazu. Bei den Leuten, die ich in der letzten Generation kenne, und das ist eine sehr persönliche Geschichte hier vor Ort, ich kenne die ja, das sind zum Teil Leute, die sind bei mir in der Partei, das sind Kolleginnen meiner Frau und, also das sind ganz einfache bürgerliche Menschen, oft mit Kindern, die sich wirklich einfach Scheißsorgen um die Zukunft machen und nicht sehen, dass irgendwas sich bewegt und deswegen zu diesen Mitteln greifen. Und weil sie gesehen haben, dass Fridays for Future auf der Straße war und dann haben sie gesagt, das ist ganz wichtig, ist ganz toll, aber eigentlich sollten sie lieber Samstag demonstrieren, dass sie ordentlich in die Schule gehen und eigentlich sollen sie lieber Beruf lernen, aber es hat ja nichts geändert. Es ändert sich ja grundsätzlich nichts. Wir haben weiterhin ganz banale Klimaschutzmaßnahmen nicht. Wir haben gerade, wenn wir gesehen haben, wie das mit dem Heizungsverbot diskutiert wird, wir diskutieren alles in Grund und Boden, was irgendwie Klimaschutz bedeutet. Wir kommen dort einfach nicht voran. Es sei denn, als Landespolitik, da sind wir dann gefordert, wir machen das und machen halt die Flächenausweisung für Windkraft und. Aber im alltäglichen Umgang haben die Leute das Gefühl, sie werden einfach nicht, das wird nicht wahrgenommen. Und man bricht hier, und das ist ja die Begründung, man bricht hier Gesetze. Also der Staat handelt nicht nach seinem eigenen Grundgesetz, er handelt nicht nach Artikel 20a Grundgesetz, er handelt nicht nach den Pariser Verträgen, er handelt nicht nach dem Klimaurteil, was er bekommen hat. Und dafür, dass sie sich quasi, wenn man es mal zuspitzen will, im Widerstand gegen einen Staat, der seine eigenen Gesetze nicht einhält, die sich befinden, dafür finde ich sie wirklich sehr, sehr verträglich und harmlos. Sie setzen sich auf die Straße, lassen sich danach wieder wegtragen und setzen sich danach wieder auf die Straße und sich wieder wegtragen. All dieses Spiel. Und mir macht das eigentlich manchmal Sorgen, weil das ist auch kein ganz billiger Spaß. Das kostet ja am Ende auch Geld, wenn man dann urteilt.
Aber Michael, also das ist jetzt eine, würde ich sagen, persönliche Sicht auch, aber verstehe bitte die Nachfrage. Also wenn man sagt, die Leute haben das Gefühl, dass sie nicht gehört werden. Das ist ja nun mal in der Demokratie auch eigentlich der Normalzustand. Also letztendlich als Liberaler sage ich das jetzt einfach mal, finde ich auch, dass seit Jahren mein Wunsch nach einem einfachen, niedriger und gerechten Steuersystem nicht gehört wird. Ja, so, oder nach Bürokratieabbau. Das ist ja nun mal in der Kompromissfindung der liberalen Demokratie angelegt, die halt letztendlich auf der einen Seite niemandem den Durchmarsch erlaubt, das aber auf der anderen Seite ja auch tut, oder diese schwierigen Aushandlungsprozesse sind ja letztendlich auch die Sicherung, dass eben über niemanden drüber gewalzt wird. Ja, Der Punkt ist, am Schluss ist natürlich dieser Glaube, dass man, und das ist das, was ich vielleicht gleich mal einspielen würde, da würde ich mal 2, 3 Beispiele einspielen, man hört bei den Aktivisten der letzten Generation eben immer so ein, wir haben aber doch recht. Also die setzen schon das, was sie denken und was sie finden, absolut. Vielleicht spielen wir das an der Stelle jetzt einfach mal ein.
Also 23 Stunden in der Zelle zu sein, für was, wo ich denke, das ist doch legitim und das muss doch gehört werden. Und hier werden gerade meine Lebensgrundlagen zerstört und dann komme ich dafür ins Gefängnis. Das hat nochmal einen ganz anderen Beigeschmack.
Er spricht in der Ich-Perspektive und sagt, hier werden meine Lebensgrundlagen zerstört. Faktisch war er im Gefängnis für die Blockade in Hamburg auf den Brücken, weiß gar nicht, wie heißen sie jetzt, hat da eben letztendlich eine Autobahn blockiert. Das heißt, er ist ja nicht für seinen Klimaaktivismus oder sein Anliegen ins Gefängnis gegangen, sondern für eine Straftat, eine sehr konkrete, die er begangen hat. Und Michael, ich weiß, das ist ein Triggerpunkt, aber das möchte ich jetzt doch fragen an der Stelle, weil das auch viele Menschen, glaube ich, sich auch fragen. Was ist denn daran anders, als wenn jetzt jemand von den Identitären oder von irgendeiner rechtsextremen Gruppe sagen würde, ich habe ernsthaft Angst darum, dass irgendwie meine Kinder als blonde deutsche Kinder hier nicht mehr leben können, wenn noch mehr Ausländer kommen. Ich traue mich nicht mehr, meine Tochter rauszulassen. Da sind wir uns alle einig, dass das weit hergeholt, absurd, total daneben ist. Aber es ist ja genau derselbe Treiber, nämlich Angst um die Zukunft. Und du hast vorhin gesagt, Artikel 1 Grundgesetz, okay, aber jetzt im Strafrecht erstmal kann das doch eigentlich keinen Unterschied machen, oder? Also ob der jetzt eine Autobahn blockiert oder jemand von der letzten Generation, wo soll der Unterschied liegen?
Im Strafrecht, also da wäre ich jetzt vorsichtig, weil ich kein Jurist bin. Ich bin Politiker, ich bin Wissenschaftler. Ich muss das politisch bewerten. Und wenn ich politisch bewerte, dann ist eben genau diese Frage der Haltung zum Grundgesetz der entscheidende Punkt. Weil, und das hat uns das Bundesverfassungsgericht 2017 nochmal sehr, sehr klar im zweiten NPD-Verbotsverfahren gesagt, die freiheitlich-demokratische Grundordnung, und das ist das, was wir als Politik schützen müssen, geht in erster Linie von der Menschenwürde aus. Dann gibt es noch ein paar nachrangigere Ziele, aber der Kern unserer Grundordnung ist die Menschenwürde. Und wie ich mich zur Menschenwürde verhalte, das ist der ganz entscheidende Punkt für mich in der politischen Bewertung. Und deswegen ist es eben ein Unterschied, ob sich dort ein Mensch, der für Klimaschutz kämpft, also etwas, was unsere Verfassung einfordert, was unser Bundesverfassungsgericht einfordert und was internationale Verträge einfordern, ob der das fordert oder ob jemand im Gegensatz zu unserem Grundgesetz, im Gegensatz zu Artikel 1 Absatz 1 Satz 1, seinen Rassismus rauskotzt. Und das ist ein Riesenunterschied und den möchte ich immer dort angewendet wissen. Und deswegen ist für mich völlig klar, dass das zwei unterschiedliche Dinge sind. Das kann dann trotzdem sein, dass sie beide Straftaten tun. Bei uns hat Greenpeace vor zwei Wochen auf dem Dach des Landtages gestanden und da war auch großes Hallo und großer Alarm. Und die sind dann einfach in einem ganz ordnungsgemäßen Polizeieinsatz friedlich, kooperativ da vom Dach wieder runtergeleitet worden. Das hat ein bisschen gedauert, weil man es nicht eskalieren lassen wollte. Aber dort war Demokratie nicht gefährdet. Wenn die Identitären da oben hocken, ist das was anderes, weil das eben auch da wieder um Menschenwürde geht. Es geht immer darum, wie verhalte ich mich zum Grundgesetz und zu unseren Grundrechten. Und das ist keine Banalität. Und dass das möglicherweise im Strafrecht nicht durchschlägt, das mag sein, aber für uns als Politik und als öffentliche Debatte und als Diskurs in Zeiten von 16% AfD ist das der entscheidende Marker, den wir setzen müssen, weil das natürlich auch Handeln und Argumentieren innerhalb dessen, was wir als demokratische Parteien verstehen würden, dann nochmal einer anderen Bewertung unterliegt, weil wir wissen ja auch, dass es durchaus in demokratischen Parteien im Wettbewerb dazu Übertreibungen und auch zu Fehleinschätzungen und zu krassen Äußerungen kommt, die eben nicht mit dem Grundgesetz konform gehen und nicht mit Artikel 1 konform gehen. Und auch da möchte ich und wünsche ich mir, wenn zwei was Ähnliches sagen, aber das eine richtet sich gegen das Grundgesetz, das andere nicht, dass wir das unterscheiden. Und auch das ist quasi dann wieder die scharfe Demarkationslinie. Und nochmal, das ist die Demarkationslinie, die uns das Bundesverfassungsgericht für die freiheitlich-demokratische Grundordnung gibt. Und das ist die für mich als Politiker entscheidend ist.
Okay, erlaubt mir noch eine Nachfrage und da würde ich jetzt auch noch mal was einspielen.
Ich bin Carla und ich wurde gerade von einem Gericht in Frankfurt zu 2 Monaten Haft verurteilt. Der Richter hat gesagt, dass er diese Entscheidung bei voller Nüchternheit trifft. Dass es einfach egal ist, was meine moralischen Gründe für mein Vorgehen sind.
Letztendlich haben wir ja nicht umsonst die Justiz ja immer mit diesem Band um die Augen, die sie als blind darstellt. Uns ist allen klar, dass natürlich auch die Justiz ja von Menschen vertreten wird, die mal so und mal so ticken. Das ist gar keine Frage. Aber an sich das Prinzip der Justiz, die irgendwie Entscheidungen trifft ohne Anschauung der Person, die vor ihr sitzt, das ist ja ein Bild, was wir alle mal gelernt haben und was ja an sich auch erstmal nicht ganz falsch ist. So, jetzt stellt sich Carla Hinrichs dahin und sagt, sie ist da verurteilt worden und der Richter hat letztendlich ihre großen moralischen Anliegen gar nicht gewürdigt, sondern er hat eben faktisch nur die Straftat gewürdigt, die sie begangen hat. Michael, ganz konkrete Frage. Man kann für diese letzte Generation mehr Sympathien haben als für Identitäre. Da würde ich persönlich jetzt mitgehen. Aber jetzt, wenn wir ins Strafrecht gehen, mit dem Strafrecht, was wir jetzt haben, wenn die letzte Generation oder die Identitären eine Autobahn blockieren, ist das gleichermaßen eine Straftat, die auch nicht ganz ohne ist, also was Gefahr angeht oder eine Rettungsgasse oder all diese Debatten. Ja. An deiner Stelle, was sagst du? Müssen im Zweifel dann für diese Art von Aktionen auch Leute irgendwann ins Gefängnis, wenn sie nicht aufhören?
das werden Gerichte entscheiden müssen, was da passieren wird. Und das ist ja, dass die Aktivisten, die das tun, wissen das auch. Sie wissen, dass sie vor Gericht gehen damit. Sie wollen das ja auch vor Gericht aushandeln. Sie wollen auch diese Bühne haben, um sich selbst ins Recht zu setzen. So, und das kann ein Richter jetzt mitspielen oder nicht. Und wir sehen ja auch, dass es eine durchaus unterschiedliche Rechtsprechung gibt. Wir sehen auch, dass Versammlungsbehörden das ganz unterschiedlich werden, dass die das von vornherein erstmal als Versammlung, die schützenswert ist, gilt. Oder sie sagen halt, das ist direkt ein gefährlicher Eingriff im Straßenverkehr. Und ich glaube, bei Autobahnen ist das auch eine andere Diskussionsebene als bei einer Straße in der Stadt. Das ist gar keine Frage. Und das ist etwas, was Gerichte entscheiden. Und das müssen wir aushalten. Und das ist ja auch das Letzte, was ich als Politik machen würde, wäre jetzt quasi zu sagen, wir müssen da jetzt an unsere Gesetze ran, um dort irgendwas zu ermöglichen, zu vereinfachen oder auch zu erschweren und zu verhärten. Das ist in einem Rechtsstaat eingeschrieben, dass er dann dazu Recht spricht und sich dazu verhält. Und ich glaube, es ist ganz, ganz sinnvoll, wenn man sich so ein bisschen auch nochmal, und da ist ganz der Historiker in mir, wenn man sich auch in dem Punkt nochmal ein bisschen mit der Geschichte unseres Rechtes auseinandersetzt, dass man sich beispielsweise mal den Brockdorf-Beschluss anguckt, wie Versammlungsrecht entstanden ist. Versammlungsrecht ist entstanden in harten Zeiten, in härtesten Auseinandersetzungen, in brutalsten Auseinandersetzungen zwischen Staat und Protestierenden, die weit, weit über das hinausgehen, was wir kennen. Und trotzdem hat das Bundesverfassungsgericht im Brockdorf-Beschluss das Recht auf polizeifreien Protest nochmal festgeschrieben und klargezogen. Und also unser Rechtssystem ist da sehr, sehr, wie soll ich sagen, ist da eigentlich relativ liberal, relativ offen und sehr, sehr auf Grundrechte ausgerichtet. Und lasst es noch ein paar Jahre weiter diese Hitzesommer geben, die wir haben, und die Klimakrise weiter eskalieren. Die haben ja recht mit ihren Analysen, was die Klimakrise angeht. Und dann kommen wir mit Klima und Klimapolitik und nicht standfindende Klimapolitik wirklich in die Grundrechtsbereiche, weil wir die Daseinsvorsorge sausen lassen, weil wir Lebensbedingungen zerstören, die eigentlich gesichert sein müssen. Und dann wird es irgendwann den Richter geben, der vielleicht wirklich mal diesen Abwägungsprozess macht zwischen der Straftat, die dort begangen wurde, und dem Staat auf der anderen Seite, der damit angegriffen wird, der möglicherweise durch Unterlassung auch nicht gerade das tut, was seine verfassungsrechtliche Aufgabe wäre. Das ist eine spannende Geschichte, die ich gerne mir von Richtern und Richterinnen erklären lasse und da gerne zuhöre, aber ich als Politik tatsächlich der Zuschauer dabei bin, weil das das Bereich der Justiz ist, aber natürlich als Politik in der Bewertung da durchaus meine Meinung dazu immer beitragen kann und da mich auch deswegen mit denen solidarisieren kann, wenn da staatliches Handeln oder wenn juristisches Handeln dort über die Stränge schlägt, in meiner Sicht.
Maria Christina, Benjamin hat sich aufgemeldet, aber ich möchte dich doch jetzt an der Stelle mal fragen. Das ist auch in dem Inside Letzte Generation, das war ein Dokumentarfilm in der ARD, wo du auch als Expertin gehört wurdest. Da kann man schon auch sehen, dass die natürlich ganz gezielt Leute auch suchen. Sie nennen das, glaube ich, die Wildbienen. Also die Bienen sind die Aktivisten, die Hummeln sind die Helfer und dann gibt es die Wildbienen, die bereit sind, besonders schwere Strafen auf sich zu nehmen, bis hin zu Strafen, die dann dafür sorgen, dass sie ihr Leben lang eigentlich nicht mehr über das Existenzminimum herauskommen. Das ist ja schon krass. Was ich mich da gefragt habe bei dieser Runde, die sagen, wir suchen diese Leute, ob die selber dazu bereit wären. Vielleicht kannst du dazu auch was sagen, weil das ist immer schön, wenn man sich das überlegt, dass die anderen das mal machen. Aber die Frage, die ich mir da stelle, ist, wie siehst du das? Also sind wir jetzt schon am Ende dessen, was die letzte Generation an Maßnahmen ergreift? Oder kannst du dir vorstellen, in dieser Gruppendynamik, die du da beobachtet hast, dass das weitergeht?
Ja, es wird auf jeden Fall weitergehen, denn wir haben einen festen Kern von Personen, der kleiner ist, als er in den Medien erscheint, der tatsächlich sein Leben und seine berufliche Existenz und seine bürgerliche Existenz dieser Organisation verschrieben hat. Diese Personen werden innerhalb der Gemeinschaft auch besonders heroisiert. Du hast die Wildbienen angesprochen. Das ist eine besonders herausgehobene Gruppe innerhalb der letzten Generation, die eine spezielle Ausbildung, einen speziellen Unterricht durchlaufen hat, mit dem Ziel, diese Menschen resilient zu machen für mehrere und längere Gefängnisaufenthalte und auch für ein dauerhaftes Leben unter der Pfändungsgrenze. Das Ganze hat natürlich was damit zu tun, dass der Rechtsstaat an dieser Stelle durch die Organisation instrumentalisiert wird. Michael hat das auch gesagt, es ist auch eine Bühne, also auch alle Verfahren und alles, was da stattfindet, steht unter dem Primat der beiden primären Ziele der Organisation, Störung und Aufmerksamkeit. Und dazu gehört eben auch, dass die rechtsstaatlichen Verfahren in jeder Phase auch mit der Öffentlichkeit und dem Wechselspiel mit den Medien entsprechend dargestellt werden. Das ist auch nicht zu kritisieren. Also möchte mich auch ausdrücklich davon distanzieren, das zu bewerten. Es handelt sich um Überlegungen der Marketingstrategie, die, ich glaube, dafür bin ich auch eingeladen, hier einfach die mal darzustellen. Und die Frage, wohin kann das gehen? Die letzte Generation, und das haben wir auch schon gehört, ist eine Organisation, die ein besonderes Verhältnis zur Nichtgewalt hat, nenne ich das jetzt mal. Sie selber nennen das Gewaltfreiheit. Jetzt kann man lange darüber philosophieren, ob Leute auf der Straße aufhalten, Gewalt ist oder nicht. Muss ich auch gar nicht bewerten, sondern sie selber bezeichnen es als friedlichen Protest. Und es ist ja auch so, dass da besondere Maßnahmen ergriffen werden, damit auch die Aggressivität, die gelegentlich bei Autofahrern oder auch bei Polizisten aufkommt, eben nicht im gleichen Maße entgegnet wird. Das ist auch etwas, was wir aus der linken Szene tatsächlich anders kennen, wenn wir Protestformen vergleichen. Also ich war sehr lange in Frankfurt am Main aktiv. Wenn man da zur falschen Zeit aus dem Urlaub zurückkam, war keine Scheibe in der Einkaufsstraße heil. Das ist natürlich auch ein Ergebnis von Protestformen, die mit den Formen, die wir jetzt haben, tatsächlich auch nichts zu tun haben. Bezug nehmend auf die beiden großen Ziele, Störung und Aufmerksamkeit, heißt das, dass Aktivitäten zu erwarten sind, die genau zu diesen beiden Zielen passen. Die letzte Generation lernt aus den Aktivitäten im internationalen Bereich. Ich nenne jetzt ein Beispiel. Wir haben Insulate Britain als britische Organisation, die vor, ich glaube, 2 Jahren war es, in ähnlicher Weise Aktivisten in den Mittelpunkt gestellt hat und mit Selbstverbrennungen auf die Klimakatastrophe aufmerksam machen wollte. Ich berichte das hier. Ich weiß, dass das drastisch klingt. Es hat stattgefunden. Und das, was auch noch hinzuzufügen ist, warum das aufgehört hat. Nicht, weil sie nicht mehr genug Leute gefunden haben, die bereit waren, diesen extremen Weg zu gehen, sondern weil es nicht den medialen Widerhall gefunden hat. Denn das zweite Ziel der Aufmerksamkeit ist damit nicht erreicht worden, weil das in der medialen Situation in Großbritannien nicht akzeptiert worden ist. Also um die Frage zu beantworten, was ist zu erwarten? Ja, ich befürchte, und ich sage das als Psychologin ausdrücklich, als persönliche Befürchtung, dass die Aktivisten, die in der Zahl immer kleiner werden und nicht größer, dass diese Aktivisten einfach durch ihre extrem hohe Bindung an die Ziele und an die Organisation tatsächlich stärker auch in den Bereich der Selbstverletzung gehen werden, also größere persönliche Risiken auf sich nehmen, sei es höhere Höhen zu überwinden, stärkere Beeinträchtigungen der Haut. Wir haben ja auch mittlerweile auch schon Fälle, wo Aktivisten die ärztliche Versorgung nach Verletzungen durch Asphalt und Kleber ablehnen, und es da entsprechende Bildmaterial auch dazu gibt, möchte ausdrücklich betonen, dass es sich dabei nicht um Anweisungen der Organisation handelt, sondern um Ausdruck individueller Bindung und den Wunsch der Aktivisten, genau diesen Weg zu gehen. Und ich befürchte, wenn die Öffentlichkeit, das Interesse der Öffentlichkeit an den Straßenblockaden erlahmt, was einfach aufgrund von Abnutzungserscheinungen in der Aufmerksamkeitsökonomie zu erwarten ist, dass dann individuell auch härtere und individuell härter treffende Taten stattfinden. Und zwar nicht zulasten Dritter, das ist nach meinen Analysen nicht zu befürchten, sondern zulasten der dort bereits aktiven Personen.
Ich finde das wahnsinnig spannend und möchte kurz noch auf 2 Punkte eingehen, die Michael und Maria Christina schon genannt haben. Der arabische Frühling wurde ja durch die Selbstverbrennung eines schikanierten Gemüsehändlers ausgelöst. Und das hat weltweit quasi ein Feuer entzündet. Und ich finde, ich kann jetzt auch mal einen Buchtitel kurz nebenbei nämlich noch nennen. Demokratie im Feuer, das ist ja gerade auch ein sehr populäres Buch. Auch da wird ja quasi der Zusammenhang zwischen Klimaschutz und Demokratie von Jonas Scheible sehr, sehr intensiv diskutiert. Dort wird aber immer darauf hingewiesen, dass eben Zusammenspiel von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft sehr, sehr wichtig ist. Und das ist ja etwas, was die letzte Generation so gar nicht im Blick eigentlich hat, weil sie mit Angst arbeitet. Das ist ideologisch vielleicht auch begründet. Das würde mich interessieren, Maria-Christina, wie du das siehst. Denn Ideologie erfüllt ja verschiedene Zwecke. Es hat ein existenzielles Bedürfnis, gehört beispielsweise da auch dazu. Und Michael, du hast gesagt, dass in der Umweltbewegung ja quasi Übertreibungen und auch Angst oder Apokalypse eine ganz, ganz große Rolle spielen. Gibt es da nicht auch so eine Downward Spiral, also so einen selbstverstärkenden Effekt in dieser Gruppe, dass man immer radikalere Zukunftsprognosen eigentlich als Leitbild nimmt, weil die Analyse, die die letzte Generation häufig präsentiert, das ist ja nicht das Wahrscheinlichste der Szenarien oder das Aktuelle, was der Weltklimarat aktuell kommuniziert, also dass wir in einem Korridor des Möglichen zwischen 2,1 bis 3,5 Grad liegen werden, dass Netto Null uns aber auf 1,9 Grad zum Ende des Jahrhunderts führen würde, sondern die letzte Generation spricht in Videos ja immer nur, dass wir auf über 4 Grad zusteuern. Und das ist ja das, was der Weltklimarat, also dieses Business as usual Szenario, das ist, glaube ich, SSP 5, 8, 5 hieß das Szenario, Business as usual, dass das ja nicht mehr gerade als das Wahrscheinlichste gesehen wird. Also eigentlich missbraucht die letzte Generation dann doch den Weltklimarat und pickt sich das extrem apokalyptisches Szenario heraus, um quasi die Angst zu verstärken, statt mit dem immer noch nicht besonders positiven, wahrscheinlichsten Szenario des Weltklimarats zu arbeiten. Und das ist ja auch aus emotionspsychologischer Perspektive ein wahnsinnig interessanter Punkt, denn Angst und Wut haben diese Aktivisten, Angst haben sie auch, panische, existenzielle Angst. Das sind ja Emotionen, die Menschen mobilisieren und motivieren, während Traurigkeit eher eine passive Emotion ist. Also wer beispielsweise eine Klimadepression jetzt hätte, das ist ja tatsächlich etwas, was bei vielen jungen Menschen scheinbar immer stärker diagnostiziert wird, der verfällt ja in eine Passivität, während diese enorme Angst und auch diese Wut, die letzte Generation, Wut auf ein ungerechtes System, auf ein Todesprojekt einer Milliardärselite, auf eine fossile Lobby, auf sonstige, weckt, eher tatsächlich Emotionen sind, die mobilisieren. Also ist das Gruppenpsychologie, die aus Marketingzwecken benutzt wird, und haben die noch einen rationalen Blick auf das, was sie tun, oder besteht da wirklich die Gefahr, dass man in so eine Doomsday-Spirale dort reingerät und, wie Maria Christina sagt, sich am Ende selber schadet?
Ich würde vorschlagen, dass wir mit Michael beginnen, weil ich glaube, das ist tatsächlich ein spannender Punkt nochmal. Also auch wie du das wahrnimmst. Ich meine, du wirst die Weltklimarat-Publikation wahrscheinlich auch kennen. Die Debatte ist mit Sicherheit auch bei den Grünen sehr präsent. Wie nimmst du das wahr, wenn du mal den Nächsten wieder siehst, der weinend irgendwie über IPCC spricht und faktisch Fakten verdreht?
Ach ja, ich weiß nicht. Und dann haben wir auf der anderen Seite immer wieder diese Momente, wo sie sagen, scheiße, der Kipppunkt ist noch näher. Ah, jetzt sehen wir gerade hier heute die Meldung, dieser Effekt, dass diese Umweltpumpe quasi für die Meeresströmung, dass die funktioniert. Die hat sich um ein Drittel verlangsamt. Das sind, wenn solche Dinge wirklich wegkippen, dann können wir die Szenarien alle auf den Müllhaufen werfen, weil dann wird's wirklich problematisch. Und ich glaube, um das mal, zwei Punkte vielleicht. Also für eine Bewegung gilt am Ende so ein bisschen der zwanglose Zwang zum apokalyptischen Argument, würde ich jetzt fast sagen. Natürlich machen die Apokalypsen auf. Das ist ihre Rolle als Bewegung. Und wenn ich als Bewegung Aufmerksamkeit haben will, dann gehe ich natürlich nicht mit so einer Realanalyse rein. So gehe ich ehrlicherweise aber auch nie in Verhandlungen. Die letzte Generation befindet sich in Verhandlungen mit Gesellschaft und mit Politik. die geht nicht mit der Kompromisslösung rein. Die geht natürlich mit einer Maximalforderung rein, die davor liegen natürlich auch ein maximales Szenario kennt. Und wenn wir jetzt ernst nehmen, dass sie das sehen, dass sie das spüren und dass sie möglicherweise bereit sind, dafür mehr zu tun, das weiß ich nicht, ich kann das nicht einschätzen. Meine Gespräche, die ich mit den Menschen, die ich kenne, führe, sind immer die, ich finde gut, was ihr da macht, aber bitte, bitte, bitte passt auf euch auf und überlegt euch, welche Konsequenzen euer Handeln hat. Bis wohin wollt ihr gehen? Also was euch selbst betrifft, ne? Die wollen niemand anders schaden, aber die schaden sich ja selber durchaus in einem rechtlichen Sinne, in einem Strafverfolgungssinne. Und das sind schon die Gespräche, die wir dann führen. Aber wenn man das ganz, ganz ernst nimmt, dass sie das alles so ernst nehmen und das alles sehen, dann ist das verdammt nochmal die Aufforderung an uns als Politik, diese Menschen vor sich selbst zu schützen, indem wir verdammt nochmal richtig gute Klimapolitik machen. Und das machen wir gerade nicht. Wir haben ein wirklich gutes Heizungsgesetz. Das ist zerstört worden. Das ist auch mit einer Brutalität und einer Vehemenz. Und wenn man da mal die ganzen Hintergründe und wer dahinter steckt und wenn man das mal sich aufspannt, nicht im Sinne einer Verschwörungstheorie, sondern in der Netzwerkanalyse, dann ist das brutal, was da gerade passiert. Und es passiert jedes Mal. Und wir als Grüne kennen dieses Phänomen. Jedes Mal, wenn es auf Landtagswahlen zugeht, kommen diese Themen. Und ich weiß es noch, weil ich die letzten 2 Wochen meines Landtagswahlkampfes mit Corona am Bett lag und dann einfach gedacht habe, scheißegal, ich mache jetzt 2 Wochen hemmungslos Wahlkampf für Niedersachsen auf Twitter. Und es war brutal, wie die Kampagne lief gegen die Grünen. Und die war an dem Montag vorbei. An dem Montag nach der Wahl war die vorbei. Diese Leute waren weg, die Themen waren weg, es war alles gut. Also wir leben halt einfach in einer extrem polarisierten, aufgeregten, professionell agierenden Welt auf allen Seiten. Und die letzte Generation hat sich da irgendwo eingefunden und weiß, wie sie funktioniert. Das funktioniert ganz gut für sie. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, die Erfolge dann in der Umsetzung, die sind halt nicht da. Also helfen wir denen von der Straße runter, helfen wir ihnen nicht mit Repression, sondern mit Klimapolitik. Und wenn der Weg dann ist, dass man, ich bin bei Gesellschaftsrat, das ist eine kritische Geschichte, wissen wir alle, wie das Demokratie theoretisch, dass das nicht ganz unproblematisch ist, aber eben auch nicht völlig aus der Welt. Wenn am Ende ein Gesellschaftsrat Ideen entwickelt, die dann Parteien ins parlamentarische Verfahren einbringen, dann ist das vollkommen korrekt und im demokratischen Ablauf so gedacht. Also wir haben auch schon erlebt, dass Volkswagen seine Leute mit ins Ministerium geschickt hat, die haben ein Gesetz geschrieben und das wurde eingebracht. Das halte ich für demokratietheoretisch viel problematischer. Insofern kann man auch das durchaus mal diskutieren. Man muss nicht alles immer bis zum Ende auch bei dem, was die letzte Generation tut und fordert. Da wird immer gesagt, die sind so apokalyptisch, man geht alles unter. Aber das, was sie tut und fordert, wird aber auch apokalyptisch zu Ende diskutiert, damit man dann bei dem Terrorismus, dem Demokratiefeind und sonst was für einen Vorwurf landet. Also kommen wir alle mal ein bisschen runter vom Baum, setzen uns mal unter selbigen in den Schatten und reden mal drüber, wie man das gut miteinander löst.
Erlaub mir nur ganz kurz die Bemerkung, also wenn wir jetzt hier einen FDP-Landtagsabgeordneten oder Bundestagsabgeordneten sitzen hätten, der würde dasselbe aus der anderen Perspektive sagen und ein CDUler und SPDler auch. Also dieses Gefühl, dass man mit Kampagnen zu tun hat, frag mal Christian Lindner, was der so an Kampagnen über sich hat ergehen lassen müssen über die letzten Jahre. Ich glaube, dieses Gefühl, dass man da ungerecht behandelt wird und dass die starke Kampagne immer auf der anderen Seite ist, das ist wahrscheinlich menschlich, aber ich glaube, dass man da sehr unterschiedliche Blickwinkel drauf haben könnte. Das werden wir aber jetzt an dieser Stelle auch nicht weiter vertiefen. Genau, wir kommen dann auch gleich zum
Springer Verlag im Hintergrund. So, habe ich nichts gehört.
Also davon abgesehen, dass wir auch nicht begeistert sind davon, den Springer Verlag im Hintergrund zu haben, weil ich glaube, das schadet der FDP an vielen Stellen mehr, als dass es ihr nutzt, um das mal deutlich zu sagen. Habe ich gehört, es gäbe auch sowas wie die Taz und die Frankfurter Rundschau
und die Zeit Süddeutsche. Oder Jagoda Marinic.
aber geschenkt. Das machen wir irgendwann mal beim Bierchen aus, sehr gerne.
Genau, die erfolgreiche Taz-Kampagne, auf die stoßen wir dann an auch. Okay, alles gut.
Wir könnten allerdings aus der Taz zitieren zur letzten Generation. So, Maria Christina, du hast nochmal die Chance. Und dann habe ich für jeden von euch eine kleine, aber nicht ganz unterkomplexe Abschlussfrage.
Ja. man muss da so ein bisschen reingucken, wie die letzte Generation auch ihre Positionen erarbeitet. Ich habe ja schon gesagt, es ist eigentlich eine zahlenmäßig relativ kleine Gruppe. Das heißt, da sitzen keine Klimaforscher, die jetzt regalmeterweise Recherchen betreiben und da entsprechende Schlussfolgerungen ziehen. Das, was letztendlich kommuniziert wird, ist in gewissem Maße fachlich holzschnittartig. Und das wird intern auch damit begründet, dass eben nicht jeder alles in allen Facetten durchdringen muss, dass Forderungen sehr stark runtergebrochen werden, auch im Sinne der Kommunikation und der, wie Sie es selber nennen, Anschlussfähigkeit. Also auch in den internen Argumentationsleitfäden ist das nicht alles bis ins Letzte ausgearbeitet. Und das wird auch dort explizit gesagt. Das heißt, die Debatte um die zum Beispiel die Gradzahlen oder um konkrete Prognosen verschiedener Institute kann diese Organisation aus meiner Sicht nicht führen. Das ist aber auch nicht ihr Selbstverständnis, sondern sie gehört ja dem A22-Netzwerk an und das Selbstverständnis auch der Geldgeber ist ziviler Widerstand, ist effektiver Widerstand und sind auch normbrechende Strukturen. Deswegen ist es auch manchmal schwierig, diese Organisation im Kontext zu sehen. Es gibt relativ wenig organisatorische und auch organisationspsychologische Überschneidungen mit anderen Gruppen. Deswegen möchte ich ganz ernsthaft auch in Frage stellen, ob die letzte Generation tatsächlich Repräsentant des Klimaaktivismus in Deutschland ist. Ich würde diese Frage von meinem Kenntnisstand her verneinen, weil die Vernetzung zwischen den Gruppen und das gemeinsame Übereinkunft über Maßnahmen und Wirkung nicht da ist. Und ich glaube, die Zahlen und die Beteiligung zeigen das auch ganz deutlich. Nun bin ich nicht Sprecher anderer Klimaaktivistengruppen. Ich habe aus der Analyse den Eindruck, dass sie vereinnahmt werden und sich wegen der großen Bedeutung der letzten Generation einfach nicht wehren können. Das ist jetzt mein Ergebnis der Analyse, auch der Veränderung der Mediennennungen, zum Beispiel von Fridays for Future. Zu der Frage, und daraus ergibt sich natürlich auch, dass die Katastrophisierung nicht stringent hergeleitet ist aus Forschungsergebnissen, sondern die Katastrophisierung ist ein Kommunikationsinstrument. Die Aktivisten, insbesondere die Vortragenden, werden trainiert, diese Emotionalisierung auch zum Ausdruck zu geben. Auch die Statements werden als Vorschlag vorgeschrieben, nicht im Sinne einer Vorschrift, sondern es gibt fertige Texte, die vorgelesen werden sollten. Natürlich nicht im Sinne einer Anweisung, sondern eines Vorschlags. Ich habe jetzt auch die Texte gelesen für die nächsten Fußmärsche, die geplant sind. Die werden zentral formuliert. Und dazu gehört natürlich auch diese Emotionalisierung. Zu der Angst ist auch noch zu sagen, Angst ist ein wesentlicher Aspekt dieser Bewegung, aber aus psychologischer Sicht können diese komplexen Taten nicht aus Angst entstehen. Also aus Angst laufe ich weg oder zeige Vermeidungsverhalten oder gehe in den Angriff über. Aber aus Angst plane ich nicht über 12 Monate lang Taten mit Straßenblockaden. Ja? Also es ist richtig, und die persönliche Sorge der Aktivisten nehme ich auch jedem von denen ab. Aber die Angst, die dann auch in dem Emotionsausdruck im Gesicht und in den Formulierungen zum Ausdruck kommt, ist Teil der Strategie der Organisation. Das ist nicht der individuelle Ausdruck der Personen, die da vor die Medien treten. Dazu muss man auch wissen, dass die Personen, die vor die Medien treten, ja auch ausgesucht und geschult sind. Wir sehen zum Beispiel überdurchschnittlich viele junge Frauen. Der Anteil der Sprecherinnen für die letzte Generation spiegelt nicht den Anteil junger Frauen innerhalb der Organisation wider. Ich meine, das kennen wir von anderen Gruppen auch, das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig exklusiv, aber das, was wir erleben, ist sehr gut vorher geplant, das ist auch nicht zu kritisieren, aber das ist eben von der Arbeitsweise eher an der Überlegung einer Unternehmenskommunikation als einer spontanen Jugendbewegung. Und das ist auch das, wo diese Mechanismen in der Öffentlichkeit eben entsprechend funktionieren. Und die Vortragenden werden aktiv dazu aufgefordert, erst ihre eigene emotionale Haltung zu den Klimakatastrophen ausgesuchten Fakten zu bestimmen und die dann eben entsprechend auch dem Ausdruck zu verleihen. Deswegen klingen auch manche Statements extrem ähnlich, weil eben davor eine gemeinsame Schulung stattgefunden hat. Deswegen ist es auch schwierig, aus psychologischer Sicht zu sagen, naja, die verbindet alle die Angst. Nein, das ist nicht der Fall. Es verbindet sie sicherlich alle die Sorge und der Motor ist das Interesse an Klimaschutz. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber das, was wir erleben, ist nicht Ausdruck einer individuellen, spontanen Emotion.
Das nochmal spannend. Michael, bitte. Ich würde dir aber gerne zu deiner letzten Stellungnahme noch auch eine Frage mit auf den Weg geben. Nämlich die Frage, weil es letztendlich ja auch der Gegenstand unseres Podcasts ist. Es geht um die Verteidigung der liberalen Demokratie. Wenn man sich eben so ein bisschen die Attitüde und das, was Sie sagen, von der letzten Generation anschaut, dann schwingt da schon die Frage mit, ob Demokratie überhaupt die Lösungen finden kann, die Sie sich wünschen, auch in der Geschwindigkeit. Deswegen meine Frage an dich, wenn du diese Aktivisten beobachtest, hast du manchmal auch Angst, dass dann doch das irgendwie überschwappt und irgendwann jemand kommt und sagt, die Demokratie ist nicht mehr der richtige Weg, um die Klimakatastrophe abzuwenden?
Och, die Debatten, die sind ja auch nicht neu. Also die Frage, ob man Klima nicht in autoritären Staaten besser umsetzen kann. Nein, glaube ich nicht, weil am Ende in autoritären Staaten auch, und da würde ich schon den Punkt machen, auch alles, was Innovation und Technologie möglich macht, glaube ich, nicht so funktioniert. Und wir darum, also im Prinzip uns auch die Frage gar nicht stellen müssen, weil die Demokratie nie zur Disposition stehen darf. Worum ich mir wirklich Sorgen mache, und das hat man schon bei Fridays for Future gesehen, ist, dass junge, engagierte Menschen, die an eine Zukunft glauben, und das unterscheidet sie von der Jugend der 80er Jahre, ja, diese ganze Punk-Bewegung, boah, keine Zukunft, alles scheiße. Ja, wir haben hier eine Generation und junge Menschen, die wirklich an eine Zukunft glauben, die mitgestalten wollen. Seit Jahren sind die auf der Straße. Das ist etwas, was wir als Demokraten und Demokratinnen, das müssen wir eigentlich jeden Tag feiern, dass die auch nicht sich einfach nur im Konsum ergehen, sondern sich wirklich Gedanken machen um das, was kommt. Und die, dass wir die verlieren, dass wir die enttäuschen, weil unsere demokratischen Prozesse sehr, sehr langsam sind, weil wir wenig Verbindlichkeit in dem, wir sind sehr gut darin, nochmal das Klimaziel anzupassen und nochmal 5% draufzugeben und zu sagen, ja, und das wollen wir auch noch reduzieren. Nur auf der Umsetzungsebene sind wir halt wahnsinnig schlecht. Und das ist, glaube ich, eher ein Problem. Also wir müssen uns echt Sorgen darum machen, dass wir diese Menschen für die Demokratie und die Begeisterung dafür, sich einzubringen, dass wir die dort verlieren. Und es ist doch zynisch, wenn der letzten Generation gesagt wird, sie sollen doch bitte schön eine Partei gründen und doch ihre ganzen Forderungen einbringen. Also ich bin ja Mitglied einer Partei und Teil einer Partei, wenn auch erst seit neuem politische Verantwortung, die ständig erlebt, dass das, was wir fordern, das, was wir sogar schon vereinbart haben in Koalitionsvereinbarungen, nicht eingehalten wird. Wie soll das denn eine Partei, die neu ist, die in keiner Koalitionsregierung ist und keinerlei Erfahrung hat, wie das politische Geschäft läuft, wie soll denn die dort ihre Forderungen unterbringen? Also von daher, wir werden als Demokraten und als freiheitliche Demokratie, werden wir diesen Klimaaktivismus aushalten. Wir werden aushalten, dass sie auf der Straße sitzen. Wir werden aushalten, dass sie uns weiter auf die Nerven gehen, so richtig auf die Nerven gehen. Wir werden auch aushalten, dass sie uns mit Apokalypsen überschütten, ich bin groß geworden mit der Apokalypse, ihr werdet später alle keine Arbeit haben und ihr werdet nur gerettet werden, dieses ganze Land wird nur gerettet werden, wir werden die Steuern senken und heute sehen wir, die Kassen sind leer und wir haben ständig das Problem, dass wir kein Geld haben, obwohl wir es eigentlich bräuchten, um viele gute Dinge zu tun. Also mit Angst und Panik machen und sowas, da kennen sich alle Marktteilnehmer aus im politischen Betrieb, das würde ich jetzt nicht exklusiv für die Bewegung nehmen, aber die Bewegung, die darf das, im Gegensatz zur Politik. Politik sollte an Sachorientierung und an Fakten interessiert sein. Bewegung, die darf hemmungslos übertreiben, überziehen. Alle, das ist der Kern von Bewegung. Und deswegen sind wir als Grüne eigentlich immer gut beraten, das auch ein bisschen mitzunehmen, weil die Grünen waren immer dann stark, wenn es Spielbein und Standbein gab, wenn es Bewegung und Partei gab und wir geguckt haben, dass die Bewegung uns antreibt und wir dann gucken, was wir als Partei einbringen. Und dazu gehören, das als letztes Wort vielleicht auch noch dazu gehört, auch manchmal ein Wording, das ist jetzt auch nichts völlig Neues, dass wenn man nach draußen geht in der kommunikativen Welt, die nach gewissen Regeln spielt, dass man dort auch geschult wird, wie man öffentlich kommuniziert und was man öffentlich kommuniziert. Das wird jeder, der einmal eine Parteizentrale angerufen hat, kennen, und das machen Bewegungen natürlich auch. Und wenn du erfolgreich sein willst, das wissen wir aus allen Marketing und was weiß ich, Unternehmen machen es genauso. Das gehört zum Spiel dazu. Das ist okay. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich glaube, für uns ist einfach nur entscheidend, wir kriegen die von der Straße eine gute Klimapolitik machen. Und da sind wir alle aufgefordert. Da will ich jetzt auch nicht irgendwie ein Brief für meine Partei gegenüber allen anderen. Wir müssen das einfach zusammen hinkriegen. Wir müssen das kommunikativ gut hinkriegen. Weil am Ende, und das ist das, was mir am meisten Sorgen macht, in all diesem Theater, was wir gerade erleben, wächst gerade am rechten Rand, was wirklich, wirklich gefährlich ist. Das liegt nicht an Heizungsdebatten und das liegt nicht am Ampelversagen. Das liegt daran, dass dort die Konservativen ihre Hausaufgaben nicht machen und die Brandmauern nicht zuhalten, weil sie glauben, damit Scheindebatten und Ablenkungsdebatten von dem, was wir eigentlich tun müssten, führen. Das ist wirklich eine Gefahr und wir dürfen als Demokraten uns nicht auseinander dividieren lassen wegen sowas wie Klimaschutz, weil das müssen wir machen, und was wir auch machen müssen, ist gemeinsam die Rechten bekämpfen, weil die sind wirklich gefährlich.
Maria Christina, also ich glaube, da sind wir uns davon mal ganz abeinig. Ich glaube, unsere ersten Folgen gingen immer auch um die neue Rechte, um Maaßen. Der ist ja gewissermaßen das Gesicht der nicht eingehaltenen Brandmauern. Insofern an der Stelle machen wir einen Haken, dass man da nicht wegschauen darf. Müssen wir eigentlich auch mal wieder was zu machen, Benjamin? Haben wir länger nicht. Wir haben viel Außenpolitik gemacht.
Absolut, der Ökonom in mir würde ja gerne nochmal in Widerspruch gehen, aber genau, das ist auch was für eine andere Folge. Michael durfte natürlich auch gerne seine grüne Sicht der Dinge hier promoten. Ich glaube, viele andere Themen könnten wir stundenlang auch noch ausdiskutieren, aber für diese Folge glaube ich tatsächlich, dass Liberale sich besonders mit Bewegungen auch schwer tun, weil der Liberale kein Revolutionär ist, er setzt eher auf 1000 small sanities, und ich glaube, das ist auch so ein kultureller Konflikt zwischen manchmal Grünen und Liberalen. Der Liberale denkt prozeduraler, der Grüne sieht eher das große Endziel und wie man dorthin kommt, da streitet man sich.
Und wir
dann
haben natürlich auch gelernt, dass auch der Michael offensichtlich schon mal durch eine Kommunikationsschulung durch ist, aber wer von uns ist das nicht? Aber Spaß beiseite. Ja. Maria, Christina, zum Abschluss, dir gebührt das Recht des letzten Wortes, wenn man so will. Du hast selber die Analyse schon angesprochen, dass letztendlich Fridays for Future unter der Aufmerksamkeit für letzte Generation leidet. Eine zweigeteilte Frage dazu. Erste Teil der Frage, und da darf es gerne auch jetzt mal persönlich und weniger wissenschaftlich werden. Erste Teil der Frage ist noch eher wissenschaftlich. Glaubst du, dass der Großteil der Bevölkerung überhaupt den Unterschied zwischen Fridays for Future und letzte Generation versteht, oder wird das in einen Topf gepackt? Und zweite Frage, dann eher persönlich, macht dir das Sorge, wenn wir an dem Beispiel sehen, das sind zwei Bewegungen junger Menschen, die einen viel mehr eigentlich als die anderen, und trotzdem die besonders Radikalen, die besonders Lauten scheinen den anderen den Rang abzulaufen, was die Einflussnahme in die Öffentlichkeit angeht. Macht dir das persönlich Sorgen allgemein in so einer Demokratie?
Also ist es so, dass die Akzeptanz in der Bevölkerung, das wissen wir, für die Aktivitäten der letzten Generation, sagen wir es vorsichtig, überschaubar ist. Wir erleben auch, und das hatte ich tatsächlich anders erwartet, dass der Schub in Richtung mehr Interesse für Klimaschutzpolitik insgesamt nicht eingetreten ist. Hat man zum Beispiel an der Wahlbeteiligung in Berlin zum Volksentscheid gesehen. Möglicherweise ist der noch nicht da und findet erst nachgelagert statt. Wir sehen auch, dass die junge Generation, über die wir so viel sprechen, alles andere als homogen ist. Wir tun immer so, als wären die alle für Klimaschutz und würden alle zu Hause sich dagegen wehren, dass man jetzt im Sommer in den Urlaub fliegt. Das ist nicht der Fall. Die junge Generation ist so heterogen, naja, so wie wir halt nun mal auch. Und insofern ist es, halte ich es eher für gefährlich, auch aus politischer Sicht.
Womit du jetzt
Sicht
allerdings gesagt hast, dass wir alle nicht mehr junge Generation sind. Ja, das schneiden wir auf jeden Fall raus.
Entschuldigung. Okay. Wir sind alle wahnsinnig jung, aber schon wir sind ja nicht homogen. Ja? Und genau. Ich glaube, dass das, ich halte das auch persönlich für eine der größten Hemmnisse im Klimaschutz. Wir haben jetzt ganz viel über Politik gesprochen, die nicht oder nicht adäquat reagiert. Und ich finde Politik auch zusammen langsam. Das ist eine private Meinung. Aus der wissenschaftlichen Sicht ist es so, dass wir im Bereich des Umweltschutzes ein massives Attitude-Behavior-Gap haben. Die Leute erzählen uns, Mensch, Klimaschutz finden wir wichtig. Und wie sie sich am Abend und am nächsten Tag verhalten, muss ich hier keinem aufzählen. Wir haben auf der individuellen Verhaltensänderungsebene extrem wenig. Ja, das ist so der Forschungsstand. Auch in der jungen Generation. Die Anzahl der Führerscheinprüfungen nimmt zu. Und zwar drastisch. Und die Anzahl der Autokilometer nimmt zu. Und die Anzahl der Autos in Deutschland nimmt zu. Und ich könnte jetzt auf der Verhaltensebene endlos weitere Beispiele anführen. Und die Frage, was ist mit Fridays for Future und was ist mit der letzten Generation? Wir politisieren eine Generation, die nicht politisiert ist. Ich erhebe selber im Bereich der Studierendendaten und vergleiche auch immer Vergleiche mit der Normstichprobe, mit allgemeinen Bevölkerungsumfragen. Wir haben ein ganz anderes Problem meiner Ansicht nach. Fridays for Future und letzte Generation passen bevölkerungstechnisch gesehen in die berühmten zwei Telefonzellen. Das ist nicht repräsentativ. Die Mehrheit der Bevölkerung und auch die Mehrheit der jungen Generation ist leider, und guckt in die Wahlbeteiligungen, entpolitisiert. Und auch in Bezug auf Klimaschutz nicht bewusstseinsorientiert. Und die Frage nach meiner persönlichen Haltung, bin seit Jahrzehnten aktiv in der Zivilgesellschaft und mir tut es in der Seele weh, dass keine Generation heute in einem Ausmaß politisiert ist, wo ich sage, wir sind auf die Herausforderungen auf den verschiedenen Ebenen der Politik, ob es jetzt im sozialen Bereich ist oder im Klimaschutz oder überhaupt in der kommunalen Selbstverwaltung, irgendwie vorbereitet. Die Partizipation und die Wahlbeteiligung gehen immer weiter zurück, obwohl wir uns von morgens bis nachts in diversen Formaten die Köpfe heiß reden. Und das ist das, was mir wirklich persönlich Sorge macht.
Was wir auf jeden Fall sagen können, ist, wir haben jetzt relativ lang geredet, es wird unsere mit Abstand längste Podcast-Folge und ich glaube, wir wissen alle, aber das wussten wir auch vorher übrigens, weil wir auch bei dem Thema eben den ganzen verschiedenen Perspektiven und den Dingen Raum geben wollten. Das ist eine bewusste Entscheidung gewesen und deswegen bleibt uns erstmal euch beiden, liebe Maria Christina, lieber Michael, danke für die Zeit zu sagen. Ihr habt beide auch andere Sachen zu tun. Ich weiß, Michael als Landtagsabgeordneter hat gesagt, heute ist eigentlich mein freier Tag und hat sich jetzt trotzdem die Zeit genommen. Insofern, und Maria Christina wird es nicht anders gehen. Deswegen euch vielen, vielen Dank. Wir sind ja auch eine Form von Zivilgesellschaft und wir würden uns natürlich wünschen, dass mit dieser Podcast-Folge ganz Deutschland erreicht wird. Wir arbeiten noch dran, genau. Es bleibt mir jetzt erstmal nur zu sagen, vielen, vielen Dank und dass ihr hier wart. Ich meine, Erste Bürgerpflicht, der Podcast zur Verteidigung der liberalen Demokratie. Wir haben heute daran gearbeitet, dass wir zumindest auf dieser Diskussionsebene ein Stückchen weiter vorangekommen sind. Ich glaube, ich habe auch ein bisschen besser verstanden. Vielleicht geht es euch genauso, wie die letzte Generation tickt, aber auch wie der Michael auf die Sachen schaut, aus einer anderen politischen Perspektive. Dafür vielen Dank. Und ich glaube, was zum Abschluss gilt, das müssen Benjamin und ich immer versuchen, synchron hinzukriegen. Engagement ist erste Bürgerpflicht.
Erste Bürgerpflicht.
Wunderbar, Dankeschön.
Danke auch, hat Spaß gemacht.